viele homophobe Vorurteile, die sagen, Homosexualität ist unnatürlich. Bei Sexualität geht es um die Nachkommenschaft und die verweisen dann auch gerne mal auf die Natur und auf die Tiere, bei denen es ja rein um das Zeugen von Nachwuchs gäbe. Also keine Homosexualität gäbe, ist das Quatsch?
Das kann man so pauschal also nicht bestätigen. Man weiß, dass es Homosexualität bei ganz, ganz vielen Tieren gibt. Also das ist bei über 1500 Tierarten nachgewiesen. Und dass Sexualität immer nur der Fortpflanzung dient, stimmt auch nicht. Bei Tieren hat Sexualität je nach Art auch, kann das auch andere Aufgaben haben, ne? Druckabbau, ne? Ich sag mal, Stärkung von sozialen Bindungen, ne? Abbau von Stress und so weiter, ne? Das heißt also, diese Geschichte, ne? Sex gleich Fortpflanzung, die ist Quatsch.
Geht es denn quer durch alle möglichen Tierarten, also homosexuelles Verhalten, also vom großen Säugetier über Vögel hin zu Käfern und Fischen?
Man muss ein bisschen unterscheiden. Als Biologe ist homosexuelles Verhalten erstmal nur gleichgeschlechtliches Verhalten. Die einfachste Möglichkeit von homosexuellem Verhalten beinhaltet einfach, Tiere eines Geschlechts bleiben in einer Gruppe, ne? Also bleiben unter sich. Aber auch Sexualität kann da unter Umständen stattfinden. Wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen homosexuellem Verhalten und homosexuellen Neigungen. Und Neigung ist halt relativ schwierig bei Wildtieren festzustellen. Wir kennen aber zumindest homosexuelles Verhalten wirklich. Das geht durch bei Schnecken, bei Insekten kennen wir das, wir kennen es bei den ganzen Wirbeltierklassen einmal durch die Bank weg, also Säugetiere, Vögel, Amphibien, Reptilien, Fische, ne? Also, und wahrscheinlich gibt es das noch bei viel mehr Arten, als wir denken. Ob da immer eine Neigung dahinter steckt, wissen wir nicht. Dazu müsste man das Tier wirklich sein ganzes Leben lang beobachten. Wir wissen es von Heim- und Nutztieren. Also da ist bei so ziemlich jedem Heim, bei jedem Nutztier bekannt, dass es dort auch Tiere gibt, die das eigene Geschlecht präferieren. Es gab mal eine Studie bei Schafen, dass so zwischen 8% und 10% der Hammel wirklich nur Hammel bevorzugen, ne? Also sich für Schafe, also für weibliche Schafe nicht interessieren.
Kann man da auch ein bisschen unterscheiden zwischen jetzt eher homoerotischem Verhalten und wirklich reinem, aber eher punktuellem Sex?
Das sind sehr menschliche Kategorien schon wieder, ne? Also Tiere, die stehen nicht da und überlegen sich erst, oh, ne, das ist das eigene Geschlecht, sondern vieles scheint einfach über Stimulantien zu laufen, ne? Und oh, das tut mir gut oder das, ne, das scheint den Tieren gut zu tun und dann machen die das halt. Also die haben diese Moralvorstellungen, die wir Menschen häufig also damit haben, überhaupt nicht, ne? Und dementsprechend überlegen die gar nicht so, oh, das ist homoerotisch oder das ist jetzt nur einmal Sex oder so, sondern das ist ein, ne, die in dem Moment, blöd gesagt, passt es und dann machen die das. Da gibt es ganz viele Beobachtungen, man kennt das von, was weiß ich, jungen Orangmännchen, dass die da häufiger auch sich mit dem Mund gegenseitig an den Genitalien manipulieren und so weiter. Ne? Und gibt es ganz nette Anekdoten. In den 80er Jahren hat man das erste Mal wissenschaftlich beschrieben und weil nicht sein durfte, was nicht sein darf, hat man dann davon gesprochen oder hat versucht, das zu interpretieren als einen Proteinmangel, was ja völliger Blödsinn ist. Ne? Also die haben das nicht gemacht aus Proteinmangel, sondern das war Spielverhalten, das war Lustverhalten, die hatten einfach scheinbar Spaß dabei. Und das dürfen die halt auch. Ne? Das hat man Tieren früher halt nicht zugebilligt. Und mittlerweile guckt man halt anders drauf und stellt dann auch mehr und mehr fest, oh, das kommt bei Tieren häufiger vor, als man früher dachte.
Sie haben jetzt gerade von reinem Spaß gesprochen. Vorhin haben Sie aber auch sowas geschildert, dass es vielleicht um Druck abbauen geht oder ja auch um solche Sachen wie Rangordnung. Hängt damit vielleicht ja auch irgendwo zusammen. Können Sie uns da Beispiele geben?
Also das Problem ist halt immer, als Biologe, man kann dem Tier nur vor den Kopf gucken. Man kann es nicht fragen, warum tust du das jetzt? Und man kann dann nur interpretieren. Na, man weiß zum Beispiel bei Giraffen, dass die Giraffenweibchen eher nicht so interessiert sind an Paarung, dass so zwischen 80% und 90% aller Paarung bei Giraffen zwischen zwei Männchen stattfinden. Und inklusive auch Penetrationsverhalten, also dass ein Männchen das andere penetriert. So häufiger ist das das dominante Männchen, was das mit dem, ich sag mal, unterlegenen Männchen macht. Also könnte das jetzt ein Dominanzverhalten sein, es könnte aber auch einfach sein, Druckabbau, der ist jetzt gerade da, wir wissen es einfach nicht. Und dass es auch einfach um Spaß geht oder auch um sozialen Zusammenhalt, sieht man zum Beispiel bei Delfinen, große Tümmler sind beobachtet worden und das kann man tatsächlich auch bei uns im Tiergarten manchmal beobachten, dass dann also mehrere Tiere auch eines Geschlechts einfach, ich sag mal, ganz platt Alles, was man in eine Öffnung reinschieben kann, wird auch reingeschoben und jede Öffnung, die es gibt, die wird auch benutzt. Ja, also, dass da mal eine Flosse eingeführt wird, dass da auch mal die Schnauzenspitze eingeführt wird. Das kann man bei unseren Weibchen manchmal sehen, dass sie also den Schnabel in, zumindest in diesen ja, Genitalschlitz einführen und dann eben leicht vibrierende Bewegungen machen. Delfine sind auch die einzigen Tiere, bei denen eine nasale Penetration bekannt ist, dass der Penis des einen Männchens in das Blasloch eines anderen Delfins gesteckt wird. Und das muss auch nicht unbedingt immer gleich ein Männchen sein, sondern es kann auch ein Weibchen sein. Ne? Also, dass das einfach, das ist dann definitiv Sexualverhalten, das keinen Fortpflanzungsaspekt mehr beinhaltet, sondern wahrscheinlich einfach auch Druckabbau, Spaß an der ganzen Geschichte. Wie gesagt, wir wissen es halt nicht, die Tiere sagen es uns nicht.
Und lange war es ja auch ein Tabuthema oder wurde auch mal ignoriert. Gell?
Richtig.
Sie haben ja schon von so Erklärungen, wenn es doch mal beobachtet wurde, was nicht beobachtet werden durfte, gesprochen. Was hat es noch für Auswirkungen gehabt, dass es so ein Tabuthema war?
Also vor ein paar Jahren hat man in London im Naturkundemuseum die Aufzeichnungen gefunden, die waren über 100 Jahre alt. Und da war ein Naturwissenschaftler in der Antarktis und der hat Pinguine beobachtet. Und er hat sie dann einfach nur irgendwann als deranged, also als verdorben quasi bezeichnet, weil er hat da so Sachen beobachtet wie, ne, dass die das nicht nur homosexuelles Verhalten, ne, dass also zwei Männchen sich gepaart haben, dass da auch quasi Männchen zum Teil also Steinchen zu den Weibchen gebracht haben und den als Gegenleistung Sex dafür hatten haben durften, obwohl das Weibchen einfach einen festen Partner hatte, dass sie sich auch mal mit einem toten Pinguin versucht haben zu paaren oder auch gepaart haben, ne? Und das durfte halt nicht sein. Und deswegen hat er diese Aufzeichnung platt gesagt in der Schublade verschwinden lassen. Und die sind jetzt erst vor kurzem aufgetaucht und vor ein paar Jahren. Ne? Und weil er einfach Angst hatte um seinen Ruf, ne? Also da gibt es dann irgendwelche Notizen, die dann gesagt haben, also er möchte das nicht veröffentlichen, weil wenn er das macht, dann ist er seinen Ruf als Biologe los, dann braucht er nie wieder als Biologe arbeiten, weil das kann nicht sein. Das hätte ihm keiner abgenommen. Und lange Zeit war es dann auch so, dass man Tiere als Automaten gesehen hat, dass der Reiz kommt rein, dadurch kommt das und das Verhalten. Mittlerweile wissen wir auch, das stimmt so nicht. Ne? Alles, was so da von dieser klassischen Vorstellung abgewichen ist, dachte man, ist nur so ein Randrauschen. Und mittlerweile guckt man als Biologe eben auch verstärkt auf dieses Randrauschen, weil das nämlich eigentlich das Spannende ist, weil das nämlich eigentlich auch dann Rückschlüsse wieder zulässt auf das wahre Wesen von Tieren. Ne? Was muss ich mir unter dieser Tierart vorstellen? Und welche Variabilität gibt es denn auch im Verhalten innerhalb dieser Tierart?
Gibt es denn da Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Also wenn wir jetzt von zwei Geschlechtern überhaupt sprechen können, was ja auch nicht so ganz passt, aber vielleicht trotzdem die Frage, gibt es denn mehr lesbische Tiere als schwule oder umgekehrt?
Kann man so auch pauschal nicht sagen. Häufig ist es einfacher, männliches homosexuelles Verhalten zu beobachten, weil da geht es wirklich rein um den Paarungsakt, ne, und so weiter. Bei den Weibchen sieht man, wenn man da so ein bisschen beobachtet, sieht man häufig einfach zwei Weibchen, die viel miteinander interagieren. Es gibt da ganz abgefahrene Geschichten bei Möwen, die dann sich eben, wo sich zwei Weibchen mit demselben Männchen paaren, das Männchen dann aber vertreiben zum Beispiel. Und ne, dann eben gemeinschaftlich die Eier ausbrüten. Und da tauchen dann manchmal auch so die ersten Probleme auf, die so ein Verhalten auch zeigen kann. Die haben jetzt plötzlich die doppelte Anzahl von Eiern. Und die kriegen sie zum Teil schon auch groß, die Jungtiere, aber die sind im Durchschnitt also wesentlich kleiner, weil jetzt zwei Vögel sich quasi um die doppelte Anzahl von Küken kümmern müssen. Ja, das sind dann also so Nachteile. Aber ich glaube nicht, dass es da männliches homosexuelles Verhalten häufiger vorkommt als weibliches. Es ist nur einfach häufiger nicht so einfach zu beobachten oder schwieriger zu beobachten.
Es gibt wurden ja durchaus auch stabile Bindungen und die Aufzucht von Nachwuchs beobachtet, oder?
Genau, das gibt es auch. Man kennt das zum Beispiel von so Tieren, die lange Bindungen eingehen, ne? Pinguine, Gänse. Und man weiß, dass wir, ne, die suchen sich einen Partner raus und die binden sich eigentlich so ziemlich ihr Leben lang. So, und dann hat man vielleicht gleichgeschlechtliche Paare. So kann man jetzt von einer sexuellen Veranlagung sprechen? Nicht unbedingt. Spannend wird es nämlich, wenn einer der Partner stirbt. Wen suchen die sich denn danach? Und bei Gänsen zum Beispiel ist es nicht selten, dass sich dann der Partner einen anderen geschlechtlichen Partner sucht. Muss aber auch nicht sein. Man weiß aber zum Beispiel auch, dass man gerade auch so eingeschlechtlichen Tieren, bei Vögeln, gerade bei Geiern zum Beispiel, weiß man das. Wenn man denen ein Ei unterschiebt oder genauso bei eingeschlechtlichen Pinguinpärchen, gerade bei zwei Männchen hat man das mal ausprobiert. Ne, wenn man denen ein Ei unterschiebt, das brüten die aus, die ziehen das Jungtier gut auf, da gibt es überhaupt keinen Unterschied.
Wie gucken denn die Artgenossinnen und Artgenossen da drauf? Also gibt es da sowas wie Homophobie im Tierreich?
Das gibt es ja nicht. Das interessiert die überhaupt nicht. Das finde ich das Spannendste bei der ganzen Geschichte überhaupt. Da sind die völlig uninteressiert dran. Und das wäre eine Sache, also wenn ich ansonsten auch häufig sage, naja, ne, wir werden, ne, Tiere muss man einfach, jede Art muss man sehen als das, was sie ist und nicht irgendwie versuchen, wir interpretieren was rein. Aber diesen Grundgedanken, ne, so, denen ist das völlig schnuppe egal, also was sie da jetzt machen, ne, mit was für einen Partner die sich suchen, das finde ich eine schöne Sache, das könnten wir Menschen auch gerne übernehmen.
Auch deswegen machen Sie ja Sonderführungen zum Thema Homosexualität im Tierreich, ein Streifzug durch den Tiergarten, genau, um da auch mit einigen Mythen aufzuräumen vermutlich. Was zeigen Sie denn da? Also wo gehen Sie vorbei und was kann man auch vielleicht auch beobachten?
Also beobachten wird immer relativ schwierig, weil es gibt keine Kopulationsgarantie. Wir schauen uns einfach mal an. Also ich mache so ein bisschen einen Rundumschlag. Wir sprechen mal drüber, was es für einen Unterschied denn gibt, zum Beispiel zwischen den Begriffen Geschlecht und Geschlecht, also Sex und Gender. Und in der Biologie gibt es tatsächlich erstmal nur zwei Geschlechter. Das Problem ist einfach, dass man das jetzt aber nicht sagen kann, so, man ordnet diesen zwei Geschlechtern jetzt hundertprozentige Merkmale zu, sondern das kann man sowohl über die Chromosomen machen, das kann man über die Produktion von den Gameten, also welche Geschlechtszellen produzieren die. Da gibt es in der Biologie, da herrscht eigentlich eine relativ große Einigkeit. Allerdings heißt es nicht, ein Weibchen hat es immer so und so und so und so, sondern genauso wie bei uns Menschen auch. Eine Frau ist nicht genauso wie die andere, ist es auch bei den Tieren so. Und ich glaube, das muss man nehmen und das versuchen wir so ein bisschen gegenüberzustellen. Dann überlegen wir uns mal, wie kommen denn dann zum Beispiel Gynander zustande? Also das sind Tiere, die auf der einen Seite männlich, auf der anderen Seite weiblich sind. Dass wir einfach so ein bisschen über Geschlechter, wie entstehen die, sprechen und dann eben auch mal an verschiedenen Beispielen, wo gibt es denn homosexuelles Verhalten, wie tiefgehend ist denn das, wie wurde das denn auch von der Wissenschaft gesehen. Und dann machen wir einen Streifzug von Giraffen über Seekühe, über die Delfine und schauen uns das mal ein bisschen an und versuchen auch mal so ein bisschen zu überlegen, was können wir denn daraus schließen? Können wir da überhaupt was rausschließen? Ne? Also, dass wir da versuchen, so einfach mal so einen Rundgang zu machen und vielleicht auch anekdotenhaft manchmal. Manchmal ist es zum Schmunzeln, manchmal fasst man sich an den Kopf. Also da versuche ich immer so ein bisschen eine Abwechslung reinzubringen.